Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen einmal pro Woche über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist die Apothekerin Christina Dose zu Gast. Mit ihr besprechen wir unter anderem über die Auswirkungen des E-Rezeptes und den damit verbundenen zunehmenden Beratungsaufwand, sowie die aktuell immer wieder auftretenden Lieferengpässe von bestimmten Medikamenten. Besonders spannend dabei fand ich die Entwicklung zu immer weniger Apotheken, um in Zukunft sogenannte große Leitapotheken zu schaffen. Viel Spaß beim Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christina Dose. Ich bin Apothekerin und ich arbeite in der Apotheke am Markt in Gettorf und bin dort die Filialleiterin.
So, genau. Wir haben hier nur ein Mikro, deswegen chinschen wir so ein bisschen hin und her, aber das, genau, sollte nicht weiter stören. Wir spielen uns hier gerade noch so ein bisschen ein. Genau, und in Gettorf, ich meine, da gibt es zwei Apotheken, soweit ich weiß. Und meine Frage wäre erstmal, wenn man jetzt eine Apotheke hat, braucht man da in Anführungsstrichen eine Filialleiterin? Also eine Filialleiterin bedeutet ja in dem Sinne, dass du Pharmazie studiert hast, eine lange Ausbildung hinter dir, oder braucht man da mehrere? Wie ist das so, wie sind da die Vorschriften quasi? Genau, das würde mich interessieren.
Also es ist so, dass eine Apotheke von einer Apothekerin als Inhaberin oder als Inhaber geführt werden muss. Eine Filiale bedarf eines Filialleiters oder einer Filialleiterin, die die Rechte und Pflichten eines Inhabers ausführt und durchsetzt. Seit 2019 bin ich Filialleiterin der Apotheke am Markt und seit dem 1.1. dieses Jahres betrifft uns das E-Rezept wie alle Apotheken im ganz großen Stil, weil es ja verpflichtend für alle Ärzte eingeführt worden ist. Und seit dem Herbst letzten Jahres haben wir das E-Rezept auch schon angenommen und auch schon verarbeitet. Aber jetzt seit diesem Jahr sind wir, wie alle anderen Apotheken, ganz aktiv verpflichtend mit der E-Rezept-Annahme.
Okay, also für die Struktur der Apotheke nochmal ganz kurz noch. Du hast ja die Möglichkeit, Pharmazie zu studieren, was ja auch ein sehr intensives Studium ist, oder pharmazeutisch-technische Assistentin zu sein. Und wie viele seid ihr da? Also ihr habt dich als Apothekenleiterin und wie viele Angestellte sind da dann noch außer dir?
Wir sind in Gettorf, wir haben in Gettorf zwei Apotheken, unsere Hauptapotheke und die Filialapotheke. Wir haben Vollzeit und wir haben Teilzeitangestellte. Es arbeiten in der Apotheke Apotheker, PTAs, PKAs. Wir haben Warefahrer, wir haben Hilfskräfte.
Was sind PKAs?
PKAs sind pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Das ist ein Ausbildungsberuf, ein total wichtiger Beruf. Die Kollegen bearbeiten unser Warenlager, sind für den Einkauf zuständig und kümmern sich um die Bestellung, dass die korrekt ausgeführt werden.
Ja. Okay, wir können ja gleich mal zum Hauptthema kommen, was uns alle beschäftigt. Seit dem 1.1. Ja, vielleicht, Katrin und ich haben es im Podcast ja schon mal erzählt, wie das aus unserer Sicht in der Praxis mit dem E-Rezept so läuft. Wir hatten vorhin kurz einmal gesprochen. Ich kann nur sagen, es ist immer noch bei uns holprig. Gestern wollte ich wieder was signieren, dann funktioniert es nicht. Dann kommt wieder der Fehlercode, dann muss man den Computer wieder runterfahren. Vielleicht kannst du nochmal auch aus eurer Apothekensicht quasi schildern, was brauchtet ihr dafür alles? Vielleicht auch, was hat das ungefähr gekostet? Wie ist da so eure Erfahrung gewesen?
Also für das E-Rezept ist ja erstmal eine bestimmte Software wie auch eine Hardware notwendig, die vorab installiert werden muss, gekauft werden muss. Das betrifft einmal die Apotheke selber, wie aber auch jeden Apotheker. Wir Apotheker benötigen genau wie die Ärzte einen Heilberufeausweis, den wir auch erstmal kaufen mussten, finanzieren mussten, damit, bevor das E-Rezept überhaupt gestartet ist. Dazu natürlich muss die Apotheke mit einer bestimmten Hardware auch ausgestattet werden, damit wir uns auch als Apotheke identifizieren, damit wir auf das E-Rezept in der TI, in der Telematik-Infrastruktur zugreifen dürfen. Und das bedarf, die genauen Kosten weiß ich jetzt so nicht, aber auch der HBA, der war auch mit ungefähr 500 Euro
behandelt. Also bei uns, okay.
Die bei den Ersten.
Okay.
Und
Und wenn jetzt bei euch quasi jemand kommt, ich sag mal, wir stellen das E-Rezept aus, früher haben die Eltern einen Ausdruck bekommen, mittlerweile nicht, dann sagen wir so, jetzt gehen sie mit der versicherten Karte ihres Kindes in die Apotheke und genau, die Apothekerin sieht dann quasi in der Cloud oder wie auch immer, was wir verordnet haben. Wie läuft das im Idealfall ab und wie läuft das in einem Schlechtfall ab vielleicht?
Also es gibt ja die drei Einlösewege eines E-Rezeptes. Am allermeisten findet das Einlösen via Gesundheitskarte statt. Das heißt, wir bekommen von den Eltern beispielsweise die Gesundheitskarte übergeben oder die Eltern stecken es selber in das Terminal und wir können das E-Rezept abrufen. Der andere Einlöseweg wäre dieser Papiertoken, den die Ärzte auch ausstellen können, wenn keine Gesundheitskarte gerade vorhanden ist, zum Beispiel. Dann bekommen wir den QR-Code und können den in die Kasse einlesen. Mhm. Wir sehen ebenfalls das E-Rezept, war es irgendwie abgebildet, wie vorher auch. Dritter Einlöseweg wäre mit einer App, was immer noch am wenigsten stattfindet. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Das heißt, der Kunde kann dann den QR-Code selbst generieren. Der wird in der App angezeigt, kann den uns zum Einlesen übergeben. Oder er übersendet uns das E-Rezept im Vorwege von der App.
Gibt es viele Leute, die das machen? Weil das hatten wir auch schon mal als Thema. Also ich habe das nicht runtergeladen bekommen bei mir. Ich glaube, Alex hatte ja auch gesagt, bei ihm ging das auch nicht. Das ist ja
sehr, sehr
die alten Leute haben es wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, ganz, ganz wenig. Also das findet am weltesten statt tatsächlich. Aber auch, denke ich mal, aufgrund der Problematik, das Einrichten der App ist doch mit sehr vielen Problemen behaftet.
Und wo würdest du denn jetzt sozusagen diese ganzen Fehlerquellen sehen? Oder was würdest du sagen, ist jetzt wirklich auch ein Problem im Abrufen, in der Dosierung? Das frage ich mich immer, weil ich habe den Eltern sonst das Rezept in die Hand gedrückt und habe da drauf geschrieben, 3x250 mg am Tag für eine Woche. Das muss ich ja immer noch schreiben, das mache ich noch. Aber ich frage mich immer, wie kommen denn die Eltern an die Dosierung? Also es sei denn, wir schreiben denen das auch nochmal explizit. Auch.
Ja, im idealen Fall können wir das E-Rezept ohne Fehler abrufen. Wir sehen in unserem Display das angezeigte Rezept und können dann den Eltern einen Ausdruck von dem Rezept anbieten oder wir übertragen direkt die Dosierung auf die Packung, die verordnet ist. Das wäre ein idealer Weg. Die Eltern haben, wenn sie das E-Rezept mit der Gesundheitskarte einlösen, nichts in der Hand. Und das ist ein ganz großes Problem. Viele wünschen sich, was in der Hand zu haben. Sie haben nur ihre Karte, es ist eine digitale Verordnung. Sie wissen nicht, was der Arzt aufgeschrieben hat. Und das sehe ich als ein ganz, ganz großes Problem. Auch wenn die Eltern gerne das Medikament vorab in der Apotheke reservieren möchte. Ob wir das da haben? Wir können telefonisch dann auch gar keine Reservierung vornehmen, weil wir nicht wissen, was verordnet ist.
Ja.
Es sei denn, der Patient hat einen Papierausdruck oder er hat diese Gematik-App zum Beispiel, womit er das E-Rezept uns, der Apotheke, übermitteln kann. Ansonsten weiß er nicht, was verordnet ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem in der Praxis.
Genau, ist es denn da, also taucht das dann mehr auf quasi, dass dann gewisse Dinge nicht an dem Tag vor Ort sind wahrscheinlich, oder? Wenn es dann das und das Antibiotikum sein soll und die Eltern könnten irgendwie, keine Ahnung, vormittags noch anrufen, weil sie selbst noch auf der Arbeit sind und wissen, das Kind braucht es, dann könnte man es ja bestellen, dann wäre es ja nachmittags da meistens. Aber wenn sie eben erst nach der Arbeit, was weiß ich, 17 Uhr kommen, ist das häufig, dass es dann auch nicht da ist und dass es zu einem verzögerten Therapiebeginn führt? War mir jetzt gar nicht so bewusst, aber vielleicht ist das der Fall.
Also im schlimmsten Fall ist das natürlich ein denkbarer Ausgang, dass das Medikament am selbigen Tag nicht abgegeben werden kann und sondern erst verzögert angewendet wird. Wir in der Apotheke versuchen, alle wichtigen Antibiotika immer vorrätig zu haben, gerade Antibiotika, Kindermedikamente, dass die immer abrufbereit sind. Aber wenn der Patient nach der Sprechstunde des Arztes erst 17, 18 Uhr in die Apotheke kommt und gegebenenfalls ein Problem mit dem E-Rezept ist, das nicht abrufbar ist, ein technischer Fehler auftritt, beispielsweise, dass die Gesundheitskarte vergessen worden ist, nicht mitgebracht wird, dann kann es sein, dass das E-Rezept erst am nächsten Tag eingelöst werden kann und die Therapie eingeleitet wird.
Okay, und das ist ja in manchen Fällen tatsächlich manchmal nicht so gut, ne? Also bei Kindern, die wirklich irgendwie schwere bakterielle Infektionen haben, da sind wir ja schon froh. Und sag mal, wie ist es denn, das habe ich mich immer gefragt, ich wusste das schon mal ganz genau, mit dem Hoch- und Runterdosieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Amoxicillin 500 Milligramm aufschreibe und du hast es aber nur niedriger oder höher da, dann darfst du das von dir aus machen. Brauchst du ein neues Rezept oder wie ist es jetzt mit dem E-Rezept?
Ja, da sind dieselben Regeln wie eigentlich mit dem Papierrezept.
Okay.
Bei Lieferproblemen, bei Nichtlieferbarkeit einer bestimmten Stärke dürfen wir in der Apotheke die Dosierung so weit ändern, sodass die Gesamtwirkstoffmenge aber dieselbe ist. Natürlich muss die Dosierung angepasst werden. Das betrifft aber nur Fälle, wenn das verordnete Medikament nicht lieferbar ist oder anderweitige Medikamente, die austauschbar sind. Nur dann dürfen wir die Stärke soweit ändern oder auch die Packungsanzahl. Beispielsweise 500 Milligramm Amoxicillin mit 20 Tabletten dürften wir in Amoxicillin 1000 Milligramm 10 Tabletten ändern,
Ach so,
wenn die Dosierung entsprechend angepasst wird und die Gesamtwirkstoffmenge identisch ist.
okay. Und gibt es denn noch mehr Fehlerquellen? Also ist es schon passiert, dass du sagst, okay, wir haben da echt da ja mal was gehabt, wo man dann sagt, okay, das ist zum Glück gut gegangen. Entweder falsches Medikament oder ja.
Wir haben in der Tat Fälle gehört, in der Apotheke selber nicht erlebt, dass in besonderen Konstellationen das verkehrte Medikament in der Apothekensoftware angezeigt wird. Das betraf gewisse Freitextverordnungen, die entsprechende Freitextverordnung von Ärzten, wo verkehrte Medikamente in der Apotheke angezeigt werden. Wir haben von den Fällen nur gehört, es selber aber nicht erlebt. Das ist für mich aber auch ein absolutes No-Go. Man muss sich auf die Verordnung verlassen können, die in der Software angezeigt wird, weil ich kein Rezept eines Arztes in Frage stellen kann. Das geht nicht.
Und insgesamt würdest du sagen, dass ihr da jetzt mehr Zeitaufwand betreibt als vorher? Oder ich denke mir jetzt halt gerade bei auch älteren Leuten, die sind ja eh vielleicht auch zu Recht dann manchmal wirklich verunsichert und wissen eh nicht so ganz genau, was hat er jetzt aufgeschrieben, war es jetzt dreimal täglich oder zweimal täglich oder waren die Tabletten nicht früher gelb und sind jetzt irgendwie weiß und jetzt müssen sie mit ihrer Karte dahin. Also ist es mehr Arbeitsaufwand und die nächste Frage schließe ich gleich an. Wird es genauso vergütet und mit wie viel überhaupt wie ein Papierrezept?
Also der Arbeitsaufwand, der ist erheblich gestiegen seit der Einführung des E-Rezeptes, weil der Beratungsaufwand enorm angestiegen ist. Wir müssen immer noch die allermeisten Kunden instruieren und informieren, wie sie das E-Rezept überhaupt in der Apotheke einlösen. Der Start des E-Rezeptes war der 1.1., aber wir haben jetzt immer noch Kunden, die davon nie gehört haben und die sehr überrascht sind, dass sie ihre Gesundheitskarte in der Apotheke vorzeigen müssen. Das ist ein erheblicher Beratungsaufwand. Unsere gesamte Beratungskultur hat sich in der Apotheke halt erheblich auch verändert. Wir müssen erstmal wirklich dem Kunden zeigen, dass da die Gesundheitskarte zum Einlösen wichtig ist, dass sie gesteckt werden muss, dass sie mitgebracht werden muss, dass die Gesundheitskarte gültig sein muss. Ohne eine gültige Gesundheitskarte gibt es kein E-Rezept. Und dahingehend hat sich auch die ganze Beratung in der Apotheke geändert.
Ich glaube, ein Problem ist es auch, das habe ich so bei einer NFA und ihrer älteren Mutter mitbekommen, auch für die Alten in den Altersheimen, oder? Wenn die dann von ihrem Hausarzt Rezepte bekommen haben, dann wurde das irgendwie gesammelt, an die Apotheke gegeben. Das geht jetzt ja in dem Fall im Prinzip auch nicht mehr.
Genau, die heimbeliefernden Apotheken bekommen meiner Meinung nach die Rezepte via KIM-Adresse übermittelt. Das soll eine Erleichterung für die Apotheken darstellen. Aber das stimmt. Gerade die hochbetagten Senioren, die haben mit am meisten Probleme, das E-Rezept zu handeln, zu verstehen. Und die Funktion einer E-Rezept-App brauche ich meinem hochbetagten Kunden gar nicht zu erklären. Das funktioniert nicht.
Und mich würde nochmal interessieren, wie ist denn das nochmal mit den Medikamenten? Also ist es dann wirklich so, wie ja schon mal jemand gesagt hatte, ich glaube auch im Podcast, dass ihr egal was das Medikament, genau, Philipp hat das gesagt, egal was das Medikament kostet, bekommt ihr immer diesen Fixpreis, ja?
Das ist genau korrekt.
Ja.
Das ist richtig.
Okay. Und wie viel ist das? Also können wir nochmal für die Zuhörer, wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast schon mal erwähnt, irgendwie 8 Euro irgendwas, meine ich, hat Philipp Zöller gesagt. Und es ist egal, ob das jetzt ein Nasenspray ist für 2,95 oder, keine Ahnung, ich sage es jetzt mal,
1.300 Euro.
Genau, eine Impfung für 1.300 Euro, die bald kommt vielleicht bei Fortus. Ein bisschen Werbung, nein. Genau, weißt du das so aus dem Kopf oder... Ist jetzt auch nicht super ausschlaggebend wichtig, aber vielleicht.
Nee, das ist ein Fixbetrag. Ja. Ich glaube, es waren 8,51 Euro.
Ja,
glaube ich. Ja, ein Fixbetrag, egal wie teuer das Medikament ist. Die Apotheke muss es ja vorab finanzieren, egal ob das Medikament 5 Euro im Einkauf oder 10.000 Euro kostet.
Mhm.
Ja.
Ach krass. Also ihr müsst das quasi dann besorgen, in Vorkasse gehen und dann kriegt ihr das von der Krankenkasse wieder, oder wie läuft das?
Genau, das ist richtig. Das Rezept wird eingelöst in der Apotheke und die Apotheke muss das Medikament, ja, das vorab auch bezahlen, vorfinanzieren, und wir können dann, wenn das Rezept eingelöst ist, das Medikament abgegeben ist, bei der Krankenkasse geltend machen.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das zu speziell ist, aber wie schnell bekommt ihr das Geld von der Kasse? Weißt du das oder...
Oh, das ist nicht meine Aufgabe.
Nee, macht auch nichts. Alles gut, ist ja nicht schlimm. Aber ich wusste gar nicht, dass es so funktioniert. Nee, also es ist ja letztlich eher gut, nicht so viel vorrätig zu haben. Also wirtschaftlich gesehen, oder? Also ich meine, ich weiß nicht. Wenn man jetzt da ganz viel vorrätig hat, hat man das ja auch alles irgendwie eingekauft. Und gut, wenn es jetzt Fiebersäfte sind und Nasenspray, aber ich weiß, man ärgert sich ja manchmal. Geht man zur Apotheke, geht man zur nächsten. Ich sag mal, ich habe so Migräne-Medikament, dieses Imovic, das ist jetzt auch nicht so günstig. Da sind meistens 3 Pens auch in einer Packung. Ist dann, glaube ich, auch so um die 600-700 Euro. Genau, das bestelle ich. Das kommt dann auch, ist mir auch klar. Genau, aber sowas habt ihr dann ja wahrscheinlich auch nicht vorrätig, weil das wäre finanziell ja irgendwie nicht so sinnvoll, oder?
Ja, man muss natürlich immer wirtschaftlich die ganze Situation betrachten. Wie häufig das Medikament über den HV-Tisch, über den Handverkaufstisch geht. Und das ist immer dann eine wirtschaftliche Entscheidung. Macht man also ein bisschen davon abhängig, wie die gesamte Liefersituation ist. Hier ist das Stichwort Lieferengpässe, die machen uns den Apothekenalltag ja auch erheblich, erschweren den Apothekenalltag, weil wir ständig nach verfügbaren Medikamenten schauen müssen, was wir in der Apotheke auch lagern, damit wir unsere Kunden auch durchgehend versorgen können.
Genau, das finde ich auch nochmal ganz spannend, eben mit den Lieferengpässen. Also wie viel Zeit... Das ist wahrscheinlich schwer jetzt in Stunden zu sagen, aber was für ein Aufwand das bedeutet. Also ich meine, ich kenne es ja bei uns. Bei uns läuft das ja so, wir schreiben meinetwegen ein Antibiotikum oder ein Fiebermittel auf und dann rufen die Eltern irgendwie oder die Apothekerin und Apotheker irgendwie 2 Stunden später an, sagen, ja, ist nicht lieferbar. Denken Sie sich mal was anderes aus. So, dann hat man irgendwie das Wartezimmer voller Patienten und überlegt sich, ja gut, okay, was weiß ich, ich habe jetzt irgendwie hier Penicillin gewählt, wäre das einfachste Amoxin. Ja, Amoxin gibt's auch nicht. Gut, dann geht man irgendwie zu Cefadroxil und so weiter, bis man irgendwas findet, was als Saft geht, damit das Kind es auch nimmt. Genau, die Arbeit mache ich schon oft, ist auch von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich. Manchmal machen es auch die Apotheker. Wie ist das so bei euch? Guckt ihr da selber viel nach? Schmeißt ihr den Ball relativ schnell zurück zum Arzt? Also ist ja beides total möglich.
Ja, absolut. Beide Wege sind denkbar und machbar. Wir versuchen in der Apotheke, möglichst vorzuarbeiten. Mhm. Und schon, wenn ein verordnetes Medikament nicht lieferbar ist, denkbare Alternativen anzubieten und herauszusuchen, damit wir halt dem Arzt das vorschlagen können, um eine möglichst schnelle Abwicklung zu schaffen, weil die gesamte Situation Zeit bedarf. Zeit, die man eigentlich auch nicht hat im Alltag. Wir haben viele Rezepte, die Präparate aufweisen, die nicht lieferbar sind und wo man halt Alternativen anbieten muss. Da ist natürlich erstmal ein erhöhter Beratungsbedarf an die Kunden, die nicht verstehen, warum ihr gewohntes Medikament nicht zu bekommen ist, dann, weil die Packung jetzt anders aussieht, hat eine andere Farbe, dann sehen die Tabletten anders aus, man ist verunsichert, zu Recht, weil man sein gewohntes Medikament nicht bekommt. Bei Kindern ist es natürlich etwas spezieller, weil wenn bestimmte Säfte nicht lieferbar sind, gibt es nicht besonders viele Alternativen, weil man halt einem Kleinkind keine Tablette anbieten kann. Es sei denn, man kann sie mörsern. Mhm.
Und das ist ja auch so, ich meine, ihr guckt das nach, ihr überlegt euch was, aber letztlich, also klar, du wirst für deine Arbeitszeit von deinem Arbeitgeber bezahlt und hast dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Stunden, aber wirtschaftlich gesehen bringt es ja natürlich nichts, weil es gehen ja deswegen nicht mehr Rezepte über den Tisch, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist genau richtig.
Also, ja.
Im Endeffekt investiert man mehr Zeit für den einzelnen Kunden, das nicht in dem Maße honoriert wird.
Ja. Und was mich nochmal interessiert, du kannst ja auch in die Apotheke gehen oder ich und kann da ja auch noch andere Sachen kaufen. Ne? Mhm. Ob es nun Sonnenmilch ist oder Shampoo oder was auch immer man dann da immer nochmal so bekommen kann, kann man so prozentual sagen, wie viel verdient ihr mit den Medikamenten, wie viel mit den anderen Präparaten, die ja alle nicht auf Rezept sind, oder also rentiert sich das?
Tatsächlich stecke ich da in den Zahlen überhaupt nicht drin, weil das von meinem Büro gemacht wird.
Ja. Und du hast jetzt gesagt, ihr seid vier Apotheker, genau, und es sind ja zwei Apotheken, weil gibt es da eine Vorschrift, also wie viele Apotheker irgendwie pro Apotheke überhaupt da sein müssen aktuell? Also müssen es irgendwie zwei sein, muss es einer sein oder muss es die Inhaberin sonst selber sein? Muss immer einer von euch da sein?
Genau, es muss immer ein Apotheker durchgehend anwesend sein. Mhm.
Und das ist eine rechtliche Grundlage.
Richtig, ganz genau. Dass ohne eines anwesenden Apothekers die Apotheke nicht geführt werden darf und geöffnet sein darf.
Und wird das in Zukunft auch so bleiben? Was meinst du?
Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn Herr Lauterbachs Apothekenreform verabschiedet wird, ist es denkbar, dass eine Apotheke bald auch ohne Apotheker betrieben werden darf.
Okay, kannst du dazu was sagen über die Apothekenreform? Also ich bin dann nicht so im Bilde gerade, weil ich das nicht nachgelesen habe.
Ja, Herr Lauterbach will soweit ja den Apothekenmarkt umreformieren. Es sollen Apotheken, Leitapotheken eröffnet werden dürfen, die keinen anwesenden Apotheker mehr erforderlich machen. Eine PTA, eine pharmazeutisch-technische Assistentin, soll die Funktion übernehmen dürfen, wenn ein Apotheker zu jeder Zeit via Telematik, zugeschaltet werden kann, wenn Beratungsbedarf betrifft.
Okay.
Und das ist ja so einer der Kernpunkte von Herrn Lauterbachs Apothekenreform zum Einsparen auch von Personalressourcen, wie er das so sagt.
Und was sagt ihr dazu als Apotheker? Weil es ja, finde ich, wenn ich das jetzt höre, sehr fragwürdig. Das wäre so, als wenn wir sagen, unsere Assistenzärzte können rund um die Uhr alleine arbeiten und ich komme da einmal kurz vorbei und guck mal. Also die MFA kann das ja dann auch übernehmen, was ich mache. Also das ist ja schon.
Also ich sehe das auch ganz kritisch.
Ja.
Wir haben tolle pharmazeutische technische Assistenten, die ihren Job hervorragend ausüben. Es ist aber einfach eine andere Ausbildung, die wir Apotheker einfach genießen oder genossen haben. Und deshalb sehe ich das ganz, ganz kritisch, Apotheken ohne Apotheker zu betreiben, was die Beratung in der Apotheke anbetrifft beispielsweise. Da sehe ich eine Verschlechterung der Qualität und auch der Beratungsqualität tatsächlich.
Naja, und ist ja wahrscheinlich auch im Zuge dessen so ein bisschen das gleiche Thema wie bei den Ärzten. Werden die Apotheken dann geschlossen? Gibt es weniger? Ist man dann überhaupt noch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Also jetzt an deiner Stelle nicht, aber anstelle deiner Chefin wirklich dann zu sagen, okay, man übernimmt noch eine Apotheke, man ist ja finanziell da auch dann ja schnell der Verpflichtung.
Ja, absolut. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation zurzeit. Und ich sehe eine Verschlechterung der gesamten Qualität der Arzneimittelberatung tatsächlich, wenn die Apotheke vor Ort nicht weitergeführt werden kann.
Und dann wäre meine Frage auch nochmal, es gibt ja immer diese Notdienstapotheken, also quasi man ist ja irgendwie 24/7, hat irgendeine Apotheke auf. Das war früher ja relativ breit aufgestellt, sage ich mal. Ich erinnere mich, wenn ich irgendwo im Dienst hatte als Arzt, dann habe ich den Eltern gesagt, ja, da irgendwie 10 Minuten weiter, da kriegen sie, da ist eine Apotheke, die hat Notdienst, da können sie halt auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten irgendwie nachts oder so hinfahren. Jetzt hat sich das schon dahingehend verändert, dass man merkt, okay, das ist manchmal auch eine Stunde Fahrzeit. Also weil das einfach weniger abgedeckt wird, weil es wahrscheinlich weniger Personal gibt und so weiter. Genau, wie ist das oder warum hat sich das so verändert? Und ich frage mich, wie soll das dann funktionieren, wenn es irgendwie nur noch eine Leitapotheke gibt? Also dann, keine Ahnung, kommen dann alle in diese Apotheke und wechseln sich da irgendwie ab oder?
Ja, ich denke, dass das Apothekensterben hat erheblich dazu beigetragen. Wenn weniger Apotheken geöffnet sind oder es weniger Apotheken gibt, sind auch weniger Apotheken zur Notdienst verpflichtet, natürlich, ne? Und das führt zu einer Erweiterung auch dieser Notdienstkreise. Mhm. Das bedeutet, dass die Patienten längere Wege auch in Kauf nehmen müssen, zur nächsten Apotheke zu kommen. Mhm. Und durch diese anstehende Apothekenreform wird meiner Meinung nach auch die Apothekenanzahl weiter reduziert werden. Und das bedeutet auch, dass für den Notdienst noch weitere Wege in Kauf genommen werden müssen.
Und müsst ihr dann auch quasi mehr Dienste auf einmal machen? Weil irgendjemand muss die ja wahrscheinlich machen.
Und richtig. Je weniger Apotheken es gibt, desto mehr Notdienste werden einem aufgebürgt.
Ja. Und wie funktioniert das mit den Notdiensten? Ist das dann ähnlich wie bei uns? Oder also du bist dann ja als Apothekeninhaberin, jetzt deine Chefin, verpflichtet, die zu machen. Und gibt es da um eine Vergütung oder verdienst du dann eigentlich nur, indem du dann vielleicht Glück hast, dass da mehr oder weniger Patienten in der Nacht oder an den Tag kommen?
Also wenn wir einen Notdienst zugeteilt bekommen, findet der von 8 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages statt.
Ja.
Und an dem Tag hat dann auch der diensthabende Apotheker die gesamte Zeit in der Apotheke zu verbringen. Und für den für das Absolvieren des Notdienstes gibt es auch eine entsprechende Vergütung.
Und kommt die Vergütung von deiner Chefin, weißt du das? Oder ist das, bei uns ist es ja so.
Apothekerverbund, bei uns kommt es ja von der KV sozusagen.
Genau, ist auch nicht so wichtig, das habe ich mir jetzt so gerade überlegt irgendwie. Oder vielleicht eine andere Frage, macht es Sinn, also oder ist es, bekommt man mehr Vergütung, also die Chefin wahrscheinlich schon, aber bekommt ihr auch mehr Vergütung, wenn da mehr Patienten oder Kunden kommen? Das ist bei uns so, wir kriegen ein Stundenhonorar und dann kriegen wir nochmal pro Patient 3 €, was auch sehr lustig ist, genau. Aber ist es bei euch auch so, dass es eigentlich egal, ob keiner kommt oder also bekommst du dasselbe Honorar?
Nein, ein Apotheker bekommt für den absolvierten Notdienst eine entsprechende Vergütung und die ist unabhängig von der Kundenanzahl.
Ja, in Ordnung. Und ihr könnt euch dann auch nachts hinlegen und da in der Apotheke irgendwo schlafen. Habt ihr so ein Dienstzimmer wahrscheinlich, oder?
Ganz genau. Ja. Im besten Fall kann man auch eine Stunde schlafen.
Ja. Ja, okay. Okay, und wie viel machst du davon im Monat? Also ich meine, oder wie viel macht kann man das so sagen, wie viel macht eine volle Stelle im Monat?
Das ist immer ganz schwierig. Es hängt immer so ein bisschen ortsabhängig ab, wo die Apotheke ist. Mhm. Demzufolge, viele Dienste werden einem zugeteilt. Aber so im Schnitt mache ich schon einen Notdienst im Monat.
Mhm. Mhm. Okay. Und es gibt ja schon, finde ich, wenn wir das so besprechen, viele Parallelen eigentlich zwischen den Ärzten und den Apothekern. Ich frage mich immer so ein bisschen, ich finde eigentlich mit den Apotheken, mit denen wir zusammenarbeiten, das klappt immer ganz gut. Ich finde unsere Apothekerin hier um die Ecke auch total nett. Die hat aber jetzt tatsächlich auch ihre Apotheke verkauft, weil sie sagt, jetzt ist zu viel Technik, das kann sie irgendwie in ihrem Alter nicht mehr. Wie siehst du denn die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Apothekern? Ich habe oft das Gefühl, dass es immer so ein Gegeneinander ist, was ja eigentlich blöd ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich schätze die Zusammenarbeit zwischen unseren hiesigen Ärzten uns in der Umgebung sehr und bin auch sehr dankbar, dass man so hilfsbereit untereinander ist. Insbesondere wenn Probleme mit dem Erstellen von bestimmten E-Rezepten, von Nicht-E-Rezepten auftritt, dass man das einfach bewerkstelligen kann. Und eine gute Zusammenarbeit ist mir da auch wirklich wichtig, dass einfach der Patient schnellstmöglichst versorgt wird, ohne bürokratische Hemmnisse.
Genau, das denke ich ist auch, ist bestimmt unterschiedlich. Also ich meine, ich wohne ja auch in der Nähe von Gettorf und ich merke das aber auch. Also meistens sind die Sachen tatsächlich da, auch wenn es nirgends mehr Ibuprofensaft gab. Da gab's welchen. Mhm. Oder Amoxicillinsaft. Ja, ist so. Also kann ich ja ganz neutral jetzt auch sagen. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich da so auch, mein Allgemeinarzt ist dort auch und so, die sind schon irgendwie, ja, gut vernetzt, ne, macht immer den Anschein. Das läuft da als Patient relativ reibungslos, finde ich.
Aber dann kommt es ja auch dann darauf an, wie du als Apothekerin dann deine Bestellung machst, oder? Weil ich kann mich erinnern, in der Zeit, das war dann 22 am Anfang, als wir diese große Krise mit dem Ibuprofen-Saft hatten, da hatten wir tatsächlich auch einen Vater bei uns in der Praxis, der selber eine Apotheke leitet. Der war dann mit seiner Tochter da und sagte immer zu mir, versteht das gar nicht. Er hat einfach so viel bestellt und er hat noch genug. Dann haben haben wir die tatsächlich irgendwie durch Kiel die Eltern dahin geschickt. Also ist es schon dann so ein bisschen so, wie du dich strukturierst, oder?
Ja, ich glaube, es ist auch davon abhängig, welche Ärzte vor Ort sind. Wir haben natürlich auch Kinderärzte vor Ort und demzufolge schaut man, dass man seine Bestellung auslöst tatsächlich, weil das auch ein bisschen davon abhängig ist, was verordnet wird.
Mhm. Genau, und also bestellen, man kann ja, apropos Bestellung, man kann ja auch viel im Internet bestellen. Das können wir ruhig gern nochmal anschneiden, finde ich, das Thema. Also so Online-Apotheken, ich weiß nicht, keine Ahnung, mein Mann, der bestellt auch manchmal dann irgendwie Ibuprofen bei Amazon oder irgendwie sowas. Ich bin da eher nicht so, ich habe da irgendwie Angst, was da wohl drin ist. Aber wie da so die Entwicklung ist, also alte Leute oder ältere Leute, alte, werden das ja eher nicht machen, denke ich. Aber so jünger ist das abzusehen, dass man merkt, die kommen gar nicht mehr dahin, die bestellen sich irgendwie ihr Nasenspray, ihr Ibuprofen-Tabletten oder was weiß ich im Internet, was eben ja nicht, wenn es nicht rezeptpflichtig ist, merkt man das?
Ja, die Gefahr besteht natürlich, dass die Kundschaft vermehrt in die Online-Apotheken abwandert. Ja. Und die Gefahr ist allgegenwärtig, glaube ich, wie der gesamte stationäre Handel. Ja. Das E-Rezept meiner Meinung nach befeuert diese Entwicklung, weil das den Patienten einfach gemacht wird, insbesondere auch jetzt durch diese neue Cardlink-Einführung. Das bedeutet ja, dass die Gesundheitskarte einfach an das Smartphone gehalten werden kann, um das E-Rezept so zu übermitteln.
Aha, wie funktioniert das?
Das ist so, das heißt Cardlink-Verfahren und damit soll der Patient mittels seines Smartphones sein E-Rezept einlösen kann. Dann wird das E-Rezept mit einer bestimmten App einfach demzufolge abgerufen, dass man die Gesundheitskarte an das Smartphone hält.
Aha. Und dafür, deswegen brauchst du auch wieder eine App.
Richtig, ganz genau, ne? Okay. Aber trotzdem, das befeuert natürlich dann nochmal die Online- oder den Online-Handel, weil das dann einfacher gemacht wird, die E-Rezepte dort einzulösen.
Ja, und gibt's auch so Diskussionen, dass man sagt, dass einige Kunden sagen, ja, was das Nasenspray, das kostet jetzt ja online irgendwie nur 1,95, aber hier irgendwie 4,20 €? Oder also gibt's sowas, dass man da auch so, man kann da nichts dafür. Ich meine, ihr seid da in der Apotheke, ihr zahlt eine Miete, ihr seid alle angestellt, ihr beratet die. Das ist halt klar, wie genauso, wenn man Turnschuhe findet im Laden und denkt, oh, die sind ja teuer, man guckt online, 40 € günstiger. Also gibt's da auch Diskussionen dahingehend oder dass welche rausgehen und sagen, okay, bestellen wir online?
Natürlich, dort gibt es, diese Diskussion gibt es leider immer mal wieder. Yeah. Besonders ärgerlich ist es, wenn die Beratung in der Apotheke durchgeführt wird, mit Mühe durchgeführt wird, dann der Kunde sich dafür bedankt und aber gleich die Apotheke verlässt mit den Worten, das bestelle ich aber jetzt online, dort ist es dann um die Summe günstiger. Mhm. Und das ärgert einen wirklich sehr, weil das ist Beratungsklau.
Mhm. Mhm. Ja, so wäre es eigentlich ja gut. Wie mein Mann sagt, in den Kinderarztpraxen sollen wir ja auch so eine Igel-Leistungsliste, Beratung aufstellen, dass das halt eben auch bezahlt wird, vergütet wird, was man da alles berät. Wir beraten ja auch über, keine Ahnung, Fahrradanhänger, Fahrradsitze, Schuhe, alles. Und bekommen da eigentlich nichts dafür. Und so wäre es ja in der Apotheke ähnlich, ne? Dass man eben auch, finde ich schon, sagen könnte, wenn man da wirklich beraten wird. Ich meine, ihr habt das studiert, ihr wisst darüber Bescheid. Was ich gut finde, ist auch nochmal in einigen Apotheken, wenn man jetzt so ein Kundenkonto hat und man nimmt irgendwie mehrere Medikamente, ist mir auch schon passiert, dann wurde gesagt, ah, sie nehmen ja noch das und das, das ist jetzt nicht so schlau, das dazu zu nehmen, wo ich selber manchmal gar nicht drüber nachdenken würde. Das schafft ja auch eine Online-Apotheke nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt ja schon einige Patienten, die meinetwegen auch Blutverdünner nehmen oder auch Antiepileptika oder so, da sehe ich auch die Gefahr, ne, dass man dann einfach irgendwas da zusammen einnimmt und darüber wird eigentlich noch gar nicht gesprochen oder vielleicht gibt es dann auch irgendwie eine Warnung im Internetsystem, im Online-System, weiß ich jetzt nicht.
Ja, also die Gefahr, die besteht auf jeden Fall. Der Vorteil bei uns ist es natürlich, wir kennen unsere Kunden. Mhm. Gerade wenn man eine Stammapotheke hat, kennt man seine Pappenheimer, seine Kunden, die ich aber liebevoll nenne. Und wir kennen unsere Ärzte, was sie verordnen, wir kennen unsere Kunden, wir kennen die Medikation und prüfen dann natürlich auch immer gleich auf Wechselwirkung und auf Verträglichkeit. Und da fallen natürlich solche Probleme sehr schnell auf. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, wenn man sich gegenseitig kennt.
Mhm. Mhm.
Und weißt du, wann die Rezepte, die im Prinzip jetzt noch nicht als E-Rezepte gehen, wann das weitergehen soll? Das weiß ich jetzt nicht so. Also die privaten müssen wir noch ausdrucken, wann das umgestellt wird.
Soweit ich weiß, laufen erste Teste um Privatrezepte, um die Privatpatienten auch diese digitalen Rezepte zu ermöglichen. Mhm. Weil der genaue Start ist da noch nicht bekannt, wann das in der Breite stattfindet. Im nächsten Jahr sollen ja erstmal BTM-Rezepte auch digitalisiert verordnet werden können.
Genau, BTM können wir einmal kurz sagen, das sind Betäubungsmittelrezepte. Genau, das wissen die Hörer nicht unbedingt, manche vielleicht schon. Geht auch sowas wie Medikinet oder Tramal wahrscheinlich und so. Ich habe da auch gar nicht so viel mit zu tun.
Genau, Medikinet zum Beispiel, ja. Das wäre, oder starke Schmerzmittel, ja. Ne? Morphine. Ne?
Ja. Aber dann wäre es, wenn das kommt, rein theoretisch auch möglich, das zu machen, wie du es gerade erzählt hast mit dieser App.
Genau.
Aber man kann doch dann nicht BTM-Medikamente per Post verschicken, oder wie?
Nee, BTM-Rezepte oder die Papierrezepte, genau, die dürfen.
Genau, aber wenn das digital auch möglich ist, dann könnte auch ein Patient das in der Online-Apotheke bestellen. Betäubungsmittel?
Gute Frage.
Ich muss mal.
Wäre dann schon ein bisschen gefährlich. Also ja. Sag mal, ne? Wenn du dann eine Online-Apotheke bestellst, kriegst du es per Post. Läuft da so ein Morphinpräparat ein Paket durch die Post. Ja, gut.
Ja, aber auf jeden Fall findet dann in den laufenden Jahren auf jeden Fall auch genau richtig, weil dann das alle Arzneimittelgruppen auch digital verordnet werden können, wie enterale Ernährung. Hilfsmittel.
Ja, Hilfsmittel ist auch ein
Teststreifen.
Hilfsmittel wäre meines Erachtens teilweise auch sehr sinnvoll, ne? Auch so gewisse Dinge wie wir verordnen viel, meinetwegen Movicol, das ist so bei Verstopfung bei Kindern. Und das sind so Patienten, die kommen eigentlich ja immer regelmäßig und brauchen das auch regelmäßig und die müssen halt trotzdem immer kommen, weil wir das eben noch auf so ein Papierrezept schreiben müssen. Nee, aber sehr spannend. Wir haben auch demnächst nochmal jemanden wahrscheinlich aus Mecklenburg-Vorpommern, der vier Apotheken, also Inhaber von vier Apotheken ist, der auch unbedingt was sagen will zu der desaströsen Situation. Und vielleicht nochmal, habt ihr eine Lobby? Also habt ihr so jemand, der da wirklich auch für euch einsteht und sagt so, komm, wir müssen da jetzt irgendwie gegen angehen, gegen diesen ganzen E-Rezept-Wahnsinn oder online oder wie auch immer. Also sagen wir mal dagegen, dass man irgendwie so komplett ersetzt wird auf einmal und so ein bisschen ja auch ja fremdbestimmt Aufgaben machen soll, wie du hattest vorhin einmal noch privat so gesagt, impfen oder so. Habt ihr da jemanden, wo ihr euch dran wenden könnt oder die euch so vertreten?
Es gibt Verbände beispielsweise, die die wirtschaftlichen Interessen der Apotheken unterstützen und vertreten. Es gibt natürlich auch eine Gewerkschaft, die uns vertritt, die ADEXA oder die ABDA, die Bundesvereinigung der Apothekenverbände, die für die Interessen der Apotheken die Arbeit wird natürlich ausgeführt, aber jetzt im Zuge dieser ganzen Krise, wie ich sie betitel, wünsche ich mir da doch bessere Unterstützung, besseren Rückhalt, weil man Sorge hat, dass die Apotheke vor Ort wirklich dezimiert wird, ausstirbt. Und da würde ich mir doch eine andere Herangehensweise von unseren Unterstützern wünschen.
Ja, ich weiß nicht, Jessica, hast du noch Fragen?
Also ich finde das sehr spannend.
Ja,
Also, vielen, vielen Dank.
War für uns auch jetzt sehr informativ. Es war ja mal so alles so ein bisschen durcheinander, sage ich mal vielleicht. Ich hoffe, die Hörer kommen da durch. Aber ich fand es auch super informativ und auch interessant, dass wir wieder neue Sachen gelernt haben. Und letztlich ist das ja unser Ziel, dass eben auch wirklich, viele Interessengruppen zu Wort kommen. Und ich glaube, das war jetzt für die Zuhörer schon spannend, weil viele Dinge wissen die nicht. Und wenn die sich jetzt vorstellen, okay, die Apotheke, die es im Dorf nicht mehr gibt, ja, damit können sie vielleicht noch zurechtkommen, aber dann gibt es irgendwann vielleicht in Kiel auch keine mehr. Vielleicht sagen dann auch die Kunden mittlerweile, ne, irgendwie, nee, das wollen wir nicht, wir wollen unsere Apotheke behalten. Das wäre auch ein gutes Ziel, sage ich mal, wenn wir da so ein bisschen was vorangebracht haben. Ja, ich sage auch vielen Dank und vielleicht hört man sich auch nochmal wieder und
Hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest oder Verbesserungsvorschläge auch?
Nein, ich finde das den Podcast allgemein eine ganz tolle Idee, einfach um bestimmte Gesundheitsthemen mal zur Sprache zu bringen, die vielleicht nicht bekannt sind, die den Kunden nicht bekannt sind, die den eigenen Alltag dominieren und Probleme macht. Mhm. Und ich glaube, dass da die eine gewisse Aufklärung absolut notwendig ist. Und ich finde das auch eine ganz tolle, tolle Idee, so einen Podcast aufzuziehen, um für Aufklärung zu sorgen.
Ja. Ja, cool. Das freut uns. Vielen Dank. Dann erstmal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im Forum.gesundheitszone.info. Bis nächste Woche.